Millanton meets Bundesliga. Unsere große Vorschau auf die Saison 2024-25.
Was für ein 3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Endlich ist es soweit. Der FC St. Pauli ist zurück in der Bundesliga. Für den Millanton ist das eine Premiere. Und so spricht Yannick in 19 Episoden mit Fans der anderen Bundesligisten, dem Team des VDS NDS und unserem Taktikexperten Tim. Viel Spaß!
Nicht nur, dass wir zum ersten Mal im Rahmen einer Bundesliga-Saison über Eintracht Frankfurt sprechen, auch meine Gesprächspartnerin heute Abend ist oder feiert ihre Premiere bei uns im Millanton. Alice Tietje ist bei mir. Moin, Alice.
Hallo, Gude und Grüße, wie wir bei uns sagen. Ne?
Ja, tatsächlich, das haben wir spätestens mitbekommen, als wir im Pokal aufeinander getroffen sind. Da war unter anderem Basti Red bei uns hier und daher kennen wir diese Begrüßung auch. Bei uns sagt man ja einfach Moin, das geht auch zu jeder Tages- und Nachtzeit, aber wahrscheinlich dieses Gude geht...
Gude geht auch immer, ja. Kannst du okay. auch, egal wann du Leute triffst, benutzen.
Okay, Gude ist quasi das hessische Moin.
Genau.
Wieder was gelernt. Gut, wie gesagt, du bist das erste Mal da, dürftest aber wahrscheinlich einigen HörerInnen schon mal irgendwie über den Weg gelaufen sein in Sachen Fußballwelt. Aber stell dich doch trotzdem mal kurz mit ein paar Sätzen zu dir vor. Wer bist du? Was machst du sonst so? Ja, und warum ist es in deinem Fall die Eintracht aus Frankfurt?
Ja, also meinen Namen hast du ja schon gesagt. Ansonsten bin ich 35 Jahre alt und Sportjournalistin und bin angestellt bei ProSieben, aka RAN. Bin da Online-Redakteurin, kümmere mich per se ums Thema Video vor allen Dingen, habe davor bei Eurosport gearbeitet, Sport Deutschland betreut und und die Eintracht, naja, das ist halt so eine Herzensnummer, ne? Das kann man nicht anders beschreiben. Also ich bin früh zum Fußball gekommen, damals vor allen Dingen wegen Mehmet Scholl. Den fand ich ganz, ganz toll als Fußballer. Und, wie das in Frankfurt so ist, geht man halt irgendwann mal ins Stadion. Und irgendwann war ich mit einem Kumpel zusammen im Block und ja, da ist es dann um mich geschehen und im nächsten Jahr war es dann die Dauerkarte, die seitdem besteht und ich sie zwar nicht mehr unbedingt nutzen kann, weil ich in München lebe, aber ich es geschafft habe, dass meine Eltern mittlerweile auch große Eintracht-Fans sind und diese Dauerkarte für mich hegen und pflegen und mit viel Herzblut ins Stadion gehen. Ja, und so ist das mit der Eintracht. Wenn du einmal gefangen bist, dann kommst du auch nicht wieder los, auch wenn du es in der einen oder anderen Situation gerne würdest, um es mal so auszudrücken.
Okay, das ist, glaube ich, ein Gefühl, was alle Fußballfans nachvollziehen können, zumindest wenn ihre Vereine jetzt nicht immer unbedingt das Blaue vom Himmel runterspielen sozusagen. Und lustig, dass dann quasi die Sozialisation andersrum lief bei euch, also dass quasi die Tochter dann die Eltern zu Fans gemacht hat. Normalerweise ist es ja irgendwie so der klassische Weg, dass es andersrum läuft, dass man irgendwie von Mama oder Papa mit ins Stadion genommen wird und dann dem Verein irgendwann verfallen ist. Aber lustig, dass es anscheinend auch andersrum geht.
Geht auch andersrum, ja. Ist auch schön eigentlich, weil man dadurch natürlich auch als Familie, also ich meine, das kennen ja viele, was teilt miteinander und eben auch jetzt ich öfters mit meiner Mutter einfach am Wochenende alleine in den Wald gehe, wie wir in Frankfurt sagen.
Ja, sehr schön. Dann wollen wir aber gar nicht noch weiter über unsere Familiensozialisation sprechen, sondern über Eintracht Frankfurt und ihre Begegnungen mit dem FC St. Pauli. Hab mal die letzten Begegnungen so ein bisschen reingeschrieben, unser gemeinsames Sendungsdokument, aber erstmal vielleicht grundsätzlich, man ist jetzt schon 20 Mal aufeinander getroffen. Statistik ist relativ ausgeglichen, 5 Siege für St. Pauli, 7 Unentschieden, 8 Niederlagen aus unserer Sicht. Dabei gab es 12 Begegnungen in der Bundesliga und was ich einen ganz lustigen Fun Fact fand, dass man sich 2011, also vor mittlerweile 13 Jahren, innerhalb eines Kalenderjahres dreimal begegnet ist, nämlich einmal in der Bundesliga und dann zweimal in der zweiten Liga, weil man nämlich nach der Saison 10-11 gemeinsam abgestiegen ist und dann damals schon die Rückrunde quasi auch noch im gleichen Kalenderjahr gespielt wurde. Deshalb kam es zu 3 Begegnungen 2011 und ja, wir können ja mal so ein bisschen durch die Begegnungen blicken. Wie gesagt, 2011 zweimal in der zweiten Liga. Damals gab es einmal einen 2:0-Sieg für St. Pauli am 19. Spieltag und davor einen 1:1 am 2. Spieltag. Und in der Bundesliga ist man zuletzt aufeinander getroffen am 27. Spieltag. Das war im März 2011. Damals gab es einen 2:1-Sieg für die SGE. Torschützen waren damals Gekas, Taki und nochmal Gekas, wenn ich ihn richtig ausspreche. Und vielleicht nehmen wir die einfach, weil wir ja eben wieder auch in der Liga aufeinandertreffen, diese Begegnung als Einstieg. Ich lese dir einfach mal eure Startformation vor mit Fährmann im Tor. Franz, Jung, Russ, Zavellas, Clark, Schwegler, Fenim, Gekas, Meier und Amanatidis. Meier sollte ja später auch noch zu uns kommen zum Beispiel. Bei uns auf dem Feld standen Kessler, Volz, Boll, Daube, Lehmann, Taki, Gunisch, Torand, Asamoah, Bartels und Kruse. Ja, weiß nicht, wie sehr du noch Erinnerungen an diese Zeit hast, aber vielleicht kannst du ja mit den Namen sicherlich noch was anfangen. Nimm es mal so ein bisschen mit in die Vergangenheit aus deiner persönlichen Sicht.
Ach, ich finde das immer so schwierig, weil man zu dem Zeitpunkt natürlich dachte, ach, das ist eine ganz gute Mannschaft. Es war aber auch eine schwierige Zeit von Eintracht Frankfurt, muss man dazu sagen. Wenn ich mir jetzt die Namen anschaue in der Nachbetrachtung, würde ich sagen, eure Aufstellung war fast besser als unsere.
Okay.
Also so ein Kruse und ja, also Ralf Gunesch und so. Also da sind ja schon ein paar dabei. Bei uns muss man natürlich sagen, dass da ein paar dabei sind, die einfach immer noch in der Geschichte von Eintracht Frankfurt eine Rolle spielen. Also Alex Meier, bei dem man in Frankfurt automatisch das Wort Fußballgott danach sagen muss, der ja auch noch im Verein arbeitet und einfach eine tragende Rolle über lange Zeit auch im Sturm gespielt hat. Theofanis Gekas, sehr wichtiger Stürmer. Martin Fenin, leider einer, der sich sehr schwer getan hat, hatte einen guten Start und leider ist dann ein bisschen im Niemandsland verschwunden. Birmin Schwegler war ganz, ganz lange eine der Säulen bei Eintracht Frankfurt, ist jetzt gerade bei Hoffenheim im Vorstand oder in der führenden Leitungsrolle. Und Marco Rusper ist ja auch lange bei der Eintracht gewesen. Und das waren so Zeiten, da hat man sich irgendwie so durchgewurschtelt, hatte ich das Gefühl. Also es war jetzt so, so richtig schön war es nicht, aber nun, es ist gut, dass es vorbei ist. Aber andererseits hatte es natürlich auch einen gewissen Flair damals. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst an diese Partie oder an diese Zeiten.
Ja, auch nur sehr dunkel. Das war tatsächlich die Zeit, wo ich dann erst irgendwie aus der Ferne zum Fan wurde. Hatte dann, glaube ich, kurz vorher im Februar 2011 mit einem Kumpel in Berlin damals das Derby geguckt und das war so ein bisschen für mich der ausschlaggebende Moment, weshalb ich das dann irgendwann immer mehr mit dem FC St. Pauli hielt. Von daher kann ich dir jetzt ich weiß, wir sind damals irgendwie, immer wenn wir irgendwie unterwegs waren, haben wir die Ergebnisse verfolgt. Von daher habe ich wahrscheinlich auch mitbekommen, dass wir da auswärts bei euch verloren haben. Und ja, wie du schon sagst, keine rühmliche Zeit für beide nicht. Für uns ging es nach nur einem Jahr wieder runter. Ihr seid uns dann auch in die zweite Liga gefolgt. Und ja, zuletzt ist man sich ja begegnet im Oktober 2019. Da habt ihr 2-1 bei uns im DFB-Pokal gewonnen. Und du kannst jetzt ganz frei entscheiden, was sind Punkte, die du aus der Vergangenheit ansprechen möchtest, die wir ja verpasst haben, seit wir uns nicht mehr begegnet sind.
Naja, also ich glaube, das sieht man auch an der Aufstellung, dass Eintracht Frankfurt eine unglaubliche Entwicklung gemacht hat. Von einem Verein, der manchmal semi-professionell geführt wurde, zu einem Verein, der mittlerweile sehr professionell geführt wird, sehr große Erfolge auch gefeiert hat. Also der DFB-Pokalsieg und dann steht natürlich über allem der Europa League-Sieg 2022. Und die Momente, die wir dort erlebt haben als Eintracht-Fans oder Sympathisanten, die kannst du niemandem nehmen und die werden, glaube ich, bei allen für immer im Gedächtnis bleiben und lösen bei den meisten auch sofort Gänsehaut aus. Also ich glaube, es sind auch Bilder, die hat auch jeder mitbekommen, ob er es jetzt mit der Eintracht hält oder nicht. Wenn ich zum Beispiel an das Spiel in Barcelona denke, wo das Camp Nou einfach komplett in Weiß von den Eintracht-Fans gefärbt wurde und jeder in Barcelona sich gewundert hat, was ist denn eigentlich hier los? Ich glaube, das sind natürlich dann auch noch das Finale gegen die Glasgow Rangers, wo man es dann im Elfmeterschießen, spannender hätte es nicht sein können, dann diesen Titel holt, worüber zu den Zeiten von der Aufstellung, die wir gerade vorgelesen haben, wirklich niemand dran gedacht hatte. Und einfach eine gewisse Kontinuität, eine gewisse, ja, die Eintracht ist mittlerweile einfach, gehört in die oberste, 6 bis 8 der Bundesliga und hat sich das hart erarbeitet und gleichzeitig ist der Verein mittlerweile ein wahnsinniges Sprungbrett für junge Stars und auch für welche, die dann eben woanders hingehen und dort meistens gar nicht mal so erfolgreich sind, wie sie es bei der Eintracht waren. Ich denke da zum Beispiel eben jetzt aktuell an den Randall Kolumuani, Ante Rebic, Luka Jovic, unsere Büffelherde. Es sind alles so viele Spieler, die jetzt dort bei der Eintracht überragende oder sehr gute Leistungen gebracht haben, für viel Geld den Verein verlassen haben und dann nicht mehr performt haben. Aber es ist natürlich auch eine Neuausrichtung von einem Verein, junge Talente zu holen und die teuer weiterzuverkaufen und damit sehr viel Geld zu machen. Das ist gerade in den Zeiten nach Corona ein wichtiger Faktor. Und das ist schon was ganz anderes als die früheren oder sagen wir mal meine Anfänge, die ich mit dem Verein mitbekommen habe, wo vieles nicht so lief, auch auf Führungsebene, wie es, wie man sich's vorstellt. Und da ist jetzt einfach eine totale Professionalität reingekommen und damit aber auch natürlich ein gewisser Erfolgsdruck, auch natürlich von den Fans.
Ja, das geht dann oftmals miteinander einher. Also ich habe hier transparenzmäßig gesagt, kurz vor unserem Gespräch mit Mara Pfeiffer für Mainz 05 gesprochen, wo auch so ein bisschen nach langjähriger Erstliga-Zugehörigkeit auch die Erwartungshaltung oder das Anspruchsdenken der Fans auch ein anderes ist, als es das vielleicht noch in den ersten Jahren Bundesliga war. Und ja, also natürlich im wesentlich kleineren, aber auch beim FC St. Pauli, jetzt nicht zuletzt durch die erste Meisterschale, auch wenn es nur die der zweiten Liga ist, hat ja auch da sicherlich in etwas kleinerer Dimension eine Professionalisierung stattgefunden, weshalb man sich jetzt dann auch wieder in der ersten Liga begegnet. Und ja, ist sicherlich bei unseren beiden Vereinen einiges gut gelaufen. Da bin ich ja sehr gespannt, dazu kommen wir später im Gespräch, ob du überhaupt Baustellen findest, was die SGE noch anders machen muss oder ob das eigentlich alles auf einem ganz guten Weg ist. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, später. Dann nehmen wir uns doch mal mit. Wie gesagt, du hast ja die Bilder schon angesprochen, die sicherlich viele auch mitbekommen haben in Barcelona. Ich erinnere mich auch noch, dann habt ihr, glaube ich, in Rom irgendwie gespielt. Da war irgendwie ganz, ganz Rom voll mit Eintracht-Fans. Und ich glaube, über den Stellenwert des Vereins in der Stadt, da musst du jetzt gar nicht so viel sagen. Du kannst natürlich auch ein bisschen mit eigener Wahrnehmung, weil du ja auch lange Zeit da gelebt hast, noch ein bisschen ausfüllen. Aber nimm uns doch mal mit in die Stadt, in die aktive Fanszene und vielleicht auch dazu noch ein paar Worte, was man, wenn man nicht nur zum Fußball gehen will in Frankfurt, was man da sonst noch so anstellen kann.
Also ich glaube, die ganze Stadt ist bis auf wenige Ausnahmen der Verein. Die ganze Stadt lebt diesen Verein. Das ist, da entstehen neue Freundschaften durch den Verein, nicht eben nur im Stadion, sondern auch so, wenn man sich irgendwo trifft und man hat irgendwie ein Logo an oder irgendwo um sich herum. Das ist Gesprächsthema in dieser Europa League-Saison. Ich habe zu der Zeit nicht in Frankfurt gelebt, aber ich weiß, wie meine Mutter erzählt hat, es gibt kein anderes Thema. Überall, wo du gehst zum Bäcker und es hat so, Frankfurt ist ein Dorf, sagt man immer. Und dieses Dorf lebt den Verein. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Reiz, den es ausmacht. Weil es ist halt so, diese Stadt geht am Samstag, geht's ins Waldstadion oder in Wald, wie wir sagen. Und das macht's auch aus und diesen Flair. Und dann kommen wir vielleicht auch dann eher zu den Sachen, die ich noch empfehlen würde. Nämlich, wenn ihr samstags in Frankfurt spielt, dann kann ich nur wärmstens empfehlen, im Vorfeld auf den Konstabler Wachenmarkt zu gehen. Da gibt's Ebbelwoi, Kartoffelpuffer mit Grisauce und auch ein Vino, wenn man möchte. Und da kann man sich es sehr gemütlich machen und so ein bisschen das Frankfurter Flair auch mitnehmen. Ansonsten gibt es natürlich ein paar Klassiker. In Sachsenhausen kann man sich gut rumtreiben, gerade auch nach den Spielen, um den ein oder anderen Ebbelwoi noch zu heben. Ebbelwoi ist Apfelwein, Frankfurter Getränk, falls keiner weiß. Das Gemalte Haus liegt auch auf dem Weg ins Stadion, ist auch eine sehr urige Kneipe bzw. Restaurant oder Ebbelwoi-Kneipe, wie man bei uns sagt. Ansonsten kann man sich den Römer sehr gut angucken, dann kann man nämlich von da auch zum Main laufen, weil das ist sehr schön mit dem Fluss, der da durchgeht und die Brücken. Und dann könnte man sich alternativ noch in der Kleinmarkthalle rumtreiben, wo es von Datteln bis abgefahrenes Obst bis zu sonstiges Fleisch alles gibt, wo man einfach mal sich rot durchtreiben lassen kann. Und oben drüber gibt es auch einen Weinstand, wo man sich noch im Notfall ein Kaltgetränk holen kann. Das war es zur Stadt. Mhm. Zu der aktiven Fanszene bin nicht so sehr involviert in die Fanszene per se, deswegen kann ich das auch eher nur so von außen betrachten. Ist klar, dass das unfassbar wichtig ist. Die Fans sind für die Eintracht ein entscheidender Faktor. Und es ist nicht nur, dass man das so einfach nur sagt, sondern das sagen auch die Spieler und das sagen auch die Verantwortlichen, dass dieser Wille von der Mannschaft vor viel von den Rängen kommt. Also es ist wirklich, jetzt um Klischee zu erfüllen, es ist der 12. Mann. Diese Stimmung im Stadion, wenn Fans das Team pushen, das ist schon sensationell. Und das muss man mal erlebt haben. Das ist natürlich an einem, sagen wir mal, Sonntag um 15:30 vielleicht nicht ganz so extrem wie in einem Europa League Halbfinale, aber trotzdem ist es dort. Und das ist auch etwas, was die Mannschaft schaffen kann, die Fans wieder, ich nenne es jetzt mal, anzuzünden. Und die aktive Fanszene ist da auch sehr involviert. Und natürlich sind auch die ganzen Choreos immer sensationell. Ich meine, da gab es ja jetzt auch in letzter Zeit sehr viele Bilder. Zuletzt ist es etwas eingeschlafen, weil es Streit gibt zwischen den Fans und der Feuerwehr. Deswegen gab es keine Choreos bis vor kurzem.
Ich erinnere mich, ja.
Genau, was sehr schade ist, weil da gab es auch große Spiele, wo es schön gewesen wäre, aber es ist natürlich ein unterschiedlicher Standpunkt. Aber so diese ganze Atmosphäre, das ist schon besonders, würde ich sagen. Und das jetzt auch aus neutraler Sicht.
Ja, ich denke auch. Also wahrscheinlich, wenn man drei verschiedene Menschen fragt, werden sie drei verschiedene Sachen zur Frankfurter Fanszene sagen, aber alle werden sich wahrscheinlich einig sein, dass die schon präsent sind und auch wenn sie irgendwo hinkommen, auch sehr, sehr lautstark und optisch auch auffällig auftreten. Wie gesagt, also ihr wart ja vor, was habe ich gesagt, 2019, vor fünf Jahren wart ihr ja zuletzt da und auch da erinnere ich auf jeden Fall einen gut gefüllten und auch sowohl optisch als auch akustisch lautstarken und präsenten Gästeblock.
Natürlich auch nicht immer unumstritten, ne? Das sind selten Fans, aber in dem Fall auch nicht immer mit Ruhm bekleckert, muss man auch mal dazu sagen.
Magst du dann noch ein, zwei Sätze mehr zu verlieren, wie du das meinst?
Es gibt viele Ausschreitungen gab es zwischen Fans, wo es zu Debatten gab und Pyro und dann gab es ja die unrühmlichen Szenen von Marseille war es, glaube ich, wo ein Eintracht-Fan auch schwer verletzt wurde. Und da gibt es einfach immer wieder Diskussionen zwischen der Stadt und den Fans. Und ich stehe prinzipiell eher auf der Seite der Fans, aber es gibt natürlich Grenzen, die sollten nicht überschritten werden. Deswegen, ich sag mal so, 2011, da wären wir wieder beim Jahr, haben sich die Eintracht-Fans als Randalemeister bezeichnet. Und das kommt nicht von irgendwoher, um es mal so auszudrücken.
Ja gut, also über die Stränge schlagen, gerade wenn man so eine Vielzahl an UnterstützerInnen hat, dann, ich meine, das kennen wir im Kleinen auch, dass da passieren vielleicht auch manchmal Dinge, die ein bisschen drüber sind. Und aber gut, ist natürlich immer die Frage, wie man sich das dann selber auf die Fahne schreibt. Und so interne Querelen kennen wir zwischendurch auch. Also ich glaube, das bleibt einfach, wenn viele Menschen, die zwar den gemeinsamen Nenner Fußball oder Fußballverein haben, aber vielleicht die ganze Sache mit dem Fantum ein bisschen unterschiedlich auslegen, dass es da zu Reibereien kommt. Ist leider nicht immer zu vermeiden. Ich glaube, das ist kein Eintracht-spezifisches Problem. Das kennen sicherlich andere Fanszenen auch. Das wollte ich damit nur sagen. Und dann können wir aber trotzdem mal vielleicht weitergehen in unseren Themen hier und schauen mal wirklich auf das Stadion. Du hast schon gesagt, alle sagen Waldstadion. Es hat jetzt gerade einen anderen Namen und hatte auch vorher einen anderen Namen. Aber den müssen wir ja jetzt nicht zwingend erwähnen, glaube ich. Ich habe so ein paar Fakten rausgesucht. Insgesamt 58.000 Menschen passen rein. Davon gehen 38.000 auf Sitz und 20.000 auf Stehplätze. Das Ganze kann man bei internationalen Spielen, die du ja auch schon angesprochen hast, die jetzt die Eintracht in den letzten Jahren häufiger hatte, auf 48.000 Plätze umbauen sozusagen. Dann fand ich noch als Fact oder als Fakten sozusagen 75.000 Quadratmeter Eventfläche, 950 Veranstaltungen pro Jahr und den modernsten Videowürfel Europas hat man wohl. Man kann sogar die LED-Dachbeleuchtung in verschiedenen Farben gestalten. Wird so auf der Homepage so ein bisschen als,
Ja, es klingt alles sehr schön, ist aber für den Fußball gar nicht mal so sinnig. um es mal so auszudrücken.
Genau, du kannst deine persönliche Einschätzung davon gleich gerne mit uns teilen. Ergänzend wollte ich noch sagen, dass es auch ein Museum gibt, was über 400 Quadratmeter Fläche hat und auch eine Stadionkapelle, die gibt es bei uns zum Beispiel auch. Das ist eine kleine Parallele. Und dann hatte ich noch gesehen, dass es Pläne gibt, dass eine Multifunktionshalle direkt neben dem Stadion gebaut werden soll, wo auch die Eintracht als möglicher Betreiber im Raum steht. Und grundsätzlich gibt es wohl auch das Thema eines Stadionneubaus, wo aber euer Vorstand Axel Hellmann sagt, naja, wenn man das machen will, muss man sich ja jetzt bald darauf vorbereiten, aber jetzt gerade so aktuelle Pläne hätte er noch nicht in der Tasche. Nimm uns doch mal mit ins Waldstadion oder in den Wald, wie ihr sagt.
Also prinzipiell muss man sagen, dass das gerade ausgebaut wurde. Jetzt
im Zuge der EM wahrscheinlich, ne?
Also im Vorfeld, aber es ging da nicht um die EM, sondern es ging da tatsächlich um den Ausbau der Stehplätze.
Okay.
Also wir hatten vorher 51.500, jetzt sind es 58.000 und dabei wurde der Oberrang über der Kurve wurde zu Stehplätzen umgebaut. Und dadurch ist jetzt die ganze Kurve Eintracht-Stehplatz. Und bringt dadurch natürlich auch nochmal eine ganz andere Lautstärke auf den Platz. Da gab es aber diverse Diskussionen, weil halt alle, also die Karten, die Sitzplatzkarten wurden in Stehplatzkarten umgewandelt, beziehungsweise man musste eine Alternative finden. Und da wurden neue Logen gebaut, wo Leute, deren Plätze eigentlich normale Plätze waren, dann auf einmal als Logenplätze angeboten wurde für eine doch viel erheblichere Summe, wo sich viele aufgeregt haben, wo jetzt der neue Präsident von der Eintracht erstmal in den Dialog gehen musste, weil das zu sehr viel Unmut geführt hat.
Verständlicherweise, ja.
Ja, genau. Also irgendwie, ich habe die grobe Summe, ich glaube, es waren irgendwie 3.000 Euro, die dann hätten zahlen müssen, um in der Jürgen Grabowski-Loge zu sitzen. Genau, also das ist jetzt gerade, aber prinzipiell ist es jetzt fertig, das wurde sozusagen peu à peu gemacht und ist jetzt aber seit der vergangenen Bundesliga-Saison gegen Ende voll einsetzbar. Und ansonsten steht es jetzt erstmal so, ich habe das mit den Stadionplänen auch gelesen, aber da ist auch unklar, wie das laufen soll. Also das ist, glaube ich, auch eher noch ein Wunsch. Aber jetzt erstmal ist es schon mal größer, um eben auch die Fans, weil mit dem Erfolg kommen auch mehr Leute, die das Spiel sehen wollen oder die Eintracht sehen wollen. Ich drücke es mal ganz diplomatisch aus. Und für die braucht man natürlich auch Plätze, um es mal so auszudrücken. Genau. Ansonsten ist dieser Videowürfel, ich meine, die meisten haben es ja wahrscheinlich gesehen bei der EM, als der Feueralarm angegangen
Stimmt,
ist
und ja.
Damit der Videowürfel nach unten. Das war ja auch in unserem Stadion. Dieses Stadion hat per se auch ein Dach. Und auch da kann sich der ein oder andere vielleicht noch an den Confed Cup 2004, meine ich, erinnern. Da war das Stadion neu und da gab es eine riesengroße Fläche, wo der Regen durchgekommen ist und es so Dortmund-artige Pfützen gab. So, es war ganz bunt. Und ich meine, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass man auf jeden Fall dieses Dach von dem Stadion nur irgendwie grob gesagt zwischen April und Oktober schließen darf. Und das ist natürlich, ich würde sagen, so semi-hilfreich, weil eher gegen kältere Zeiten bräuchtest du ein geschlossenes Dach, aber gut. Deswegen, ich glaube, ich war noch nie in diesem Stadion mit geschlossenem Dach und ich gehe jetzt schon ein paar Jährchen zur Eintracht.
Okay, stellen wir uns auf jeden Fall auf ein offenes Dach ein. Ich gucke gerade mal, wir kommen ja, das sollte natürlich dann am vorletzten Spieltag der kommenden Saison nicht so schlimm sein, Mitte Mai. Das könnte dann eigentlich auch ganz gut ausgehen, aber trotzdem ist das natürlich so eher so suboptimal, wenn man das nur dann zumachen kann, wenn man es eigentlich gar nicht braucht.
Genau. Also und es sind natürlich eben diese Eventfläche, hast du ja auch schon gesagt, es finden häufig Konzerte statt, was immer wieder zu Diskussionen mit dem Rasen führt, weil jetzt auch wieder eine Diskussion bei der EM, dass es ein schlechter Rasen war. Das lag aber primär an dem Footballspiel, was da stattgefunden hat. Oder den Footballspielen, was da stattgefunden hat. Und dem Wechsel von diesem Kalb-Kunstrasen auf Rasen und so. Das lief alles ziemlich schief. Aber da sind halt relativ viele Konzerte auch. Und ich erinnere mich noch, bevor ich Frankfurt verlassen habe, wollte ich noch ein Heimspiel von der Eintracht sehen. Und es musste abgesagt werden, weil davor ein Madonna-Konzert war und die den Rasen ruiniert hat.
Oh.
Ja, es war seitdem keine Madonna-Musik mehr für mich, nein. Aber das war sozusagen, ist alles nicht ganz so optimal. Immer man sieht dem Rasen das immer so ein bisschen an.
Ja, ich bin auch ganz froh, wenn ich ganz, ganz froh, dass das bei uns am Millerntor jetzt nicht so gang und gäbe ist, dass da andere Sachen stattfinden als Fußballspiele. Und ich kenne das nur hier aus dem anderen Stadion, was es auch noch in Hamburg gibt, was ein bisschen größer ist. Dann wird das halt immer mit so Platten oder mit so Matten oder sowas abgedeckt. Aber wahrscheinlich findet der Rasen das auch nicht so geil, wenn er dann eine ganze Weile abgedeckt ist und Leute darauf rumtrampeln und so. Ja.
Ja, aber ich meine zum Beispiel, also ich müsste mal tiefer eintauchen, ich habe mich damit nicht so richtig beschäftigt, aber auf Schalke gibt es ja auch so Biathlon auf Schalke und so weiter. Das funktioniert aber irgendwie besser, habe ich den Eindruck, beim Rasen, aber vielleicht ist es auch nur ein getrübtes Bild.
Da bin ich auch nicht im Bild, aber vielleicht müsste man einfach aus Frankfurt mal in Gelsenkirchen anrufen, wie die das machen. Und aber wenn man weiter vielleicht internationale Erfolge feiert, ich meine, so, dann kann man ja das auch so machen, wie andere Scheine das haben, dass man den Rasen einfach komplett absenken und irgendwo in die Katakomben fahren kann. Aber ich glaube, davon ist man ein bisschen, ist man ein bisschen weit entfernt, vielleicht auch noch, genau. Gut, dann, das ist soweit die Basisfakten und was man so aus deiner Sicht da doch so wahrnimmt. Aber wir kommen ja nun als Gästefans. Was müssen wir explizit wissen, wenn wir bei euch zu Gast sind? Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch wieder einen Sonderzug geben wird, eben weil es der vorletzte Spieltag dann auch auswärts ist. Da werden sicherlich einige den Weg nach Frankfurt finden. Und ja, wir sind ja auch zum Beispiel so große Gästeblöcke eher selten gewohnt, sage ich mal, wenn es jetzt nicht gerade größere Vereine in die zweite Liga verschlagen hat. Von daher, wenn da so, ja, müssten ja dann so knapp 6.000 sein, die bei euch rein dürfen oder 5.500 vielleicht.
Das sind 10% der Stadionkapazität.
Ja, genau, das bekommen die Gäste. Ja, das wären ja dann 5.800. Habe jetzt einfach mal einkalkuliert, dass es vielleicht auch noch einen kleinen Puffer gibt oder sowas. Also mit 5.500 bis 6.000 kann man, glaube ich, rechnen. Von daher werden es schon einige sein. Was müssen diese Menschen wissen, wenn sie nach Frankfurt kommen, deiner Meinung nach?
Naja, also per se muss ich natürlich sagen, ich bin noch nie als Gast angereist, aber wie für alle Stadien würde ich sagen, ein bisschen Zeit mitnehmen, weil es gibt zwar mehrere Wege, auf denen man das Stadion erreichen kann, aber als Gästefans ist das natürlich mit diesen Zügen und mit der S-Bahn und so alles immer ein bisschen nervig. Prinzipiell kann man aber sagen, dass der Weg von öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion nicht weit ist. Also man läuft, glaube ich, bis zum Stadiontor von der S-Bahn 7 Minuten, grob geschätzt, würde ich sagen. Also es gibt ja auch öfters, dass man wirklich lange laufen muss, finde ich noch. Das ist in dem Fall nicht der Fall. Man hat, also es ist im Ostblock und man hat einen großen Stehplatz und zwei Sitzplätze, Blöcke, die dazugehören. Die sind dann oben drüber, soweit ich das weiß. Und dann nebendran ist halt eine kleine Lücke für die Sicherheit und dann kommt der Rest von den Eintracht-Fans. Und ansonsten wird man dann da halt von der Polizei hingeführt und muss dann da auch meistens, glaube ich, noch länger warten nach Spielende. Da sind die immer sehr drauf bedacht, gerade bei einem ähnlich großen Faninteresse wie bei jetzt bei euch, dass die sich da nicht unbedingt begegnen.
Ja gut, so weit so bekannt. Dann musst du vielleicht noch kurz abholen, wie wir im Vergleich zur aktiven Fanszene oder zum Großteil der Heimfans dann lokalisiert sind. Also wir kennen es aus der zweiten Liga, dass wir teilweise direkt neben dem Heimblock waren, das was je nach Fanszene nicht gegenüber. Ganz okay, also klassisch gegenüber, okay.
Genau, also das ist sozusagen, es ist in der Kurve und die Eintracht-Fans haben die ganze Kurve und ihr habt quasi einen Teil, also einen kleinen Block davon und dann ist eben eine kleine Lücke und dann kommen nochmal Eintracht-Fans, allgemeinen Fans, aber halt öffentlich sozusagen zugänglich. Und oben drüber, also es ist im Unterrang der Stehplatzblock und oben drüber sind dann auch noch Sitzplatzkarten.
Alles klar. Gut, dann vielleicht noch, man will ja auch nicht nur Fußball gucken, sondern vielleicht auch noch was essen und was trinken und so ähnlich, wie du uns ja auch in die Stadt mitgenommen hast und gesagt hast, wo man überall noch ein Appleboy trinken kann und sowas. Was kannst du uns über das Stadion-Catering sagen?
Also es gibt sehr viel Catering tatsächlich, mittlerweile echt ein großes Angebot. Früher kannte man ja irgendwie nur die Bratwurst. Da gibt es jetzt mittlerweile auch Handkäse mit Musik, Burger, Pizzastücke. Also da kann man sich tatsächlich rumtreiben, wie man möchte. Pflicht ist natürlich eigentlich ein sauer gespritzter Äppelwoi. Der erste Schluck mag vielleicht nicht schmecken, danach wird es aber sehr lecker. Gerade an so heißen Tagen ist es immer ein gutes Getränk. Ansonsten gibt es Binding-Bier. Da gibt es zwiegespaltene Meinungen zu diesem Bier.
Ist eine lokale Marke, wenn ich kurz nachfragen darf?
Ja, genau. Die haben jetzt gerade gewechselt zu Binding.
Was war es vorher?
Krombacher.
Okay.
Krombacher?
Ja, das kann gut sein, aber dann finde ich es tatsächlich sympathischer, wenn es irgendwie eine lokale Marke ist als so ein Fernsehbier, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also nee, da gab es eine riesengroße Diskussion um dieses Bier und dieser Wechsel, aber da bin ich nicht eingestiegen in diese Diskussion, da hatte ich dann irgendwie keinen Nerv mehr für, weil das war mir zu anstrengend. Aber es gab auf jeden Fall diese Diskussion.
Du scheinst sowieso eher Typ Äppelwoi zu sein.
Ja, ich trinke auch gerne ein Bier, aber wenn man schon mal in Frankfurt ist, dann muss man auch Äppelwoi trinken. Das schmeckt auch eigentlich nur da.
Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit.
Genau, Krombacher war es vorher, jetzt ist es Binding. Das hat irgendwie ein bisschen für Kritik rund um den Verein gesorgt, aber naja.
Okay, das würde jetzt an dieser Stelle vielleicht zu weit führen und...
Ja, und zu tief in unnötige Themen reingehen.
Ding Dong, Werbung. In den Stadien der Bundesliga gibt es die unterschiedlichsten Biere. So auch bei unserem Partner, der Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ob Lager, Pale Ale, Stout, Porter oder Helles, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das mit oder ohne Alkohol. Schaut doch einfach mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, vorbei und macht euch selbst ein Bild. Kervida und das Team des VDS-NDS wünschen euch eine tolle Saison. Und denkt bitte daran, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Wir machen uns einfach selber ein Bild, wenn wir vor Ort sind, würde ich sagen.
Ein Tipp habe ich noch vom Stadion. Und zwar, du hast es vorhin kurz erwähnt, das Eintracht-Museum, das im Stadion ist. Das ist tatsächlich einen Blick wert. Das ist sehr schön, mit sehr viel Liebe gemacht, mit sehr viel Details auch. Das kann man sich sehr gut anschauen.
Ist dann auch an Spieltagen dementsprechend auch zugänglich.
Genau. Und davor ist die Waldtribüne. Dort findet, glaube ich, immer anderthalb oder zwei Stunden vorher Events oder also gibt es ein kleines Programm, wo zwei sehr nette Menschen ein bisschen durch den Spieltag führen. Meistens jemanden von unserem Verein haben plus jemanden von dem Gästeverein und dann die Aufstellung vorstellen. Da gibt es ein bisschen Gespräche und dann steht man dann davor und hat es dann ganz nett. Das kann ich noch empfehlen.
Ach cool, ja, sowas in der Art hatten wir bei uns, aber es war nur so semi-öffentlich, weil es, glaube ich, im Clubheim mal eine Zeit lang und dann passen halt nicht so viele Menschen rein. Aber das ist dann quasi Open Air sozusagen und man kann sich da dazustellen.
Genau. Es ist ja, also das Stadion von der Eintracht ist ja sozusagen rundrum, man kann einmal ums Stadion rumgehen und hat eben, kannst bei manchen Stellen musst du Treppen hochgehen, dann hast du sozusagen im Stadion die Bewirtung und aber vor der Haupttribüne ist es flach und nicht oben bei den Treppen und da hast du mehrere Stände, aber hast eben auch im Bauch vom Stadion das Eintrachtmuseum und davor ist eben diese kleine Waldtribüne aufgebaut, wie sie heißt, und so ein kleines Podest und da stehen dann die Leute und erzählen dir was und machen das mit sehr viel Liebe.
Okay, und dementsprechend ist es da auch, oder ist man das da auch gewohnt, dass da auch Fans des gegnerischen Vereins sich einfinden?
Ja, da ist immer ein bisschen bunt gemischt. Also ich meine, die Hardcore-Ultras werden jetzt auf beiden Seiten dort nicht auftauchen. Als normaler Besucher vom Stadion, mit welchem Schal auch immer, kann man sich da auf jeden Fall sehen lassen.
Okay, dann nehmen wir uns das fest vor. Einmal Waldbühne und ein Äppelwoi dazu. Und dann können wir ja langsam vielleicht schon mal zum Ausblick kommen. Ich hatte eben schon so anklingen lassen, naja, hat sie überhaupt noch Baustellen, die sie der Eintracht aufgeben möchte, wo man doch alles so mittlerweile so professionell gestaltet. Aber du hast ein bisschen was mitgebracht. Schieß mal los. Was muss die Eintracht deiner Meinung nach in der nächsten Saison noch angehen?
Ja, also vielleicht muss man im Vorhinein mal als Einleitung erzählen, dass die vergangene Saison nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hat, sowohl bei Verein als auch bei Fans. Es war eine sehr durchwachsene Saison mit wenig Highlights, was weder der eine noch der andere bei Eintracht Frankfurt aktuell gewöhnt ist. Und die lief so durch und irgendwann war, fand ich bei allen, so eine gewisse Gleichgültigkeit zu merken. Und mehr durch das Scheitern anderer als durch das eigene Können oder den eigenen Willen hat die Eintracht sich dann doch noch international qualifiziert, was die Saison so ein bisschen wieder halbwegs gerade gerückt hat. Aber man darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es da viele Baustellen gab. Es wurde auch mal kurz über den Trainer diskutiert, ob der dann bleibt oder nicht. Und dementsprechend gibt es da tatsächlich einige Baustellen, die jetzt für die kommende Saison angegangen werden müssen. Das eine ist vielleicht mit das Wichtigste, auch wenn es jetzt zuletzt eh schon nicht mehr war, dass Sebastian Rode, unser langjähriger Kapitän, zurückgetreten ist und dementsprechend fehlt. Der war jetzt auch viel verletzt und hat auch nicht gespielt. Aber seine Stimme hatte halt auch immer Gewicht. Also neben dem Sportlichen fehlte auch eben ein Mensch mit Erfahrung und einer Gewichtigkeit im Verein und innerhalb des Teams, der jetzt wegbricht, also eine Säule auch. Und damit ergibt sich aber auch, dass du eigentlich mit Elisgiri nur einen gelernten Sechser im Team hast. Und das ist auf jeden Fall eigentlich was der Verein noch lösen muss auf dem Transfermarkt. Da gab es mal Gerüchte jetzt zuletzt um Pascal Groß, der aber sich gegen die Eintracht entschieden hat, wo es dann auch immer hingeht, der eben auch einer wäre. Also es fehlt ein erfahrener Spieler, der auf der 6 auch ein bisschen was lenken kann neben Elisgiri. Das ist so die erste Position. Da gibt es dann mehrere Positionen, die gerade noch so ein bisschen schwierig sind. In der vergangenen Saison war es vor allem die Sturmposition, weil man ja vor der Saison hat man sich Sasa Kalajdzic ausgeliehen und wollte damit den Abgang von Kolumbiani wettmachen. Der hat sich dann aber, glaube ich, im zweiten Spiel das Kreuzband gerissen und somit fehlte der und es wurde nicht nachverpflichtet. Mhm. Und damit ist wirklich einiges schiefgelaufen, würde ich sagen. Und jetzt hat man offensiv, sehe ich, keine Probleme bei der Eintracht aktuell, weil man sich im Sturm hat, es kam dann im Winter letztes Jahr, kam Hugo Ekitike von PSG, dem man angemerkt hat, dass er bei PSG nicht trainiert hat und einfach lange Zeit gebraucht hat. Jetzt macht er eine komplette Vorbereitung darauf, der hat schon gegen Ende der vergangenen Saison gezeigt, dass er es kann und dass er sehr gute Ansätze hat und auch vielleicht, warum die Eintracht Geld für ihn ausgegeben hat. Jetzt bin ich gespannt, wie es dann funktioniert, wenn er jetzt eine ganze Vorbereitung mitgemacht hat und dementsprechend auch voll einsteigen kann. Er ist sehr motiviert. Es gibt ihm die Option, ist er der Stoßstürmer und dann kann Marmoush ein bisschen ausweichen, der uns vergangene Saison quasi gerettet hat mit seinen Toren. Und für euch ein alter Bekannter ist jetzt auch bei der Eintracht mit Matanovic, der ja an KSC ausgeliehen war und da relativ gut performt hat. Das ist die Nicht-Baustelle. Gut, dass du mich nach den Baustellen gefragt hast und ich von den Nicht-Baustellen erzähle. Also auf die freue ich mich tatsächlich. Also Matanovic bin ich gespannt, der hat jetzt auch sehr viel Lob von Kevin Trapp bekommen. Und Marmoush, gibt es noch Gerüchte, ob er geht oder nicht. Wenn er gehen sollte, muss man nachlegen. Es soll mit einer Viererkette gespielt werden, laut Top Möller. Da stellt sich noch die Frage, wie weit funktioniert das dann? Weil es haben schon sehr viele Trainer versucht, diese Viererkette bei der Eintracht einzuführen und viele sind auch daran gescheitert, weil sie gemerkt haben, irgendwie klappt es nicht und dann doch wieder zur Dreier-, aka Fünferkette zurückgegangen sind. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Und ich sehe eine große personelle Baustelle noch links, links hinten. Da sind wir etwas dünn aufgestellt mit Philipp Max und Nils Nkunku. Und dann haben wir noch Brown jetzt von Nürnberg geholt. Da ist aber die Frage natürlich, wie performt er dann in der Bundesliga? Das sehe ich noch etwas kritisch. Und eine Baustelle, die ich dir jetzt nicht auf den Zettel geschrieben habe, mit der ich dich jetzt noch überrasche, sind die Standards. Weil also Eintracht Frankfurt tatsächlich katastrophale Standardwerte hat. Es gab zwischenzeitlich, war man, ich glaube, mehr als 220 Ecken ohne Tor. Und irgendwann gegen Ende der Saison hat man dann ein Eckballtor geschossen. Davor das letzte fiel im November 2022.
Okay.
Und das ist sowas, es macht mich persönlich auch fuchsig, weil ich finde, das ist sowas, das kann man trainieren und das wurde auch immer wieder angesprochen und ja, das machen wir und so weiter. Und es blieb unterirdisch. Also die Gefahr war größer, dass der Gegner nach einer Ecke von der Eintracht ein Tor schießt, als dass die Eintracht selber ein Tor schießt. Also da muss dringend dran gearbeitet werden. Da kann natürlich sein, dass jetzt mit einem fitten Ekitike und einem Matanovic man auch mehr Zielspieler hat. Aber also das ist wirklich eine große, große Baustelle. Und prinzipiell muss man sagen, wird es spannend, weil die Mannschaft sehr, sehr jung geworden ist. Und es müssen aber trotzdem die Erfahrenen, die noch da sind, die müssen halt auch performen und diese Mannschaft auch so ein bisschen wieder wachrütteln, wenn es mal nicht klappt.
Okay, also da hast du ja doch schon einige Baustellen zusammengetragen. Jetzt finde ich es ein bisschen schade, dass wir uns erst nächstes Jahr, also der 16. Spieltag wird ja erst im Januar nächsten Jahres ausgespielt. Von daher profitieren wir jetzt gar nicht so davon, dass es diese Baustellen noch gibt. Die werden ja wahrscheinlich dann spätestens dann hoffentlich, also aus eurer Sicht hoffentlich gelöst worden sein. Aber trotzdem beruhigen, dass bei euch nicht alles eitel Sonnenschein ist sozusagen. Aber ja gut, das ist ja auch teilweise, ja, wir nehmen jetzt Ende Juli auf. Das sind ja auch alles noch Dinge, die zum Teil noch behoben werden können, bevor es überhaupt losgeht. Von daher sollte man da ja vielleicht relativ zuversichtlich sein und nicht mehr so fuchsig, wenn nicht jede Ecke oder wenn dann auch mal ein paar mehr Ecken erfolgreich sind oder zumindest erfolgsversprechender. Gut, Alice, dann könnten wir zur Abschlussfrage kommen. Was muss denn die SGE aus deiner Sicht in den Koffer packen, wenn sie auf die Reise in die Bundesliga geht, mal wieder, um da auch erfolgreich zu sein und vielleicht auch ein bisschen erfolgreicher, als jetzt die letzte Saison war, wo du sagst, naja, war eher so meh.
Ich glaube, der Erfolgsfaktor, auch wenn mir jetzt viele wahrscheinlich vorwerfen, dass es sehr weich ist, aber der Erfolgsfaktor von Eintracht Frankfurt ist Leidenschaft und Wille. Weil diese Mannschaft hat so oft über ihre Leidenschaft die Fans wieder angezündet und daraufhin die Fans wieder die Mannschaft und in Situationen, wo es keiner mehr geglaubt hat, die Eintracht noch ein Tor erzielt oder das Spiel gedreht und nochmal alles reingehängt. Und ich finde, das, was der Mannschaft in der vergangenen Saison komplett abhanden gegangen ist, dieser unbändige Wille, ein Spiel gewinnen zu wollen oder ein Spiel zumindest einen Punkt zu holen und oder auch nicht zu verlieren. Und dann klappt es mal nicht. Aber die Fans und dieser Verein braucht eine Mannschaft, die willig ist. Und das ist für mich, das ist ein weicher Faktor und kann man nicht in den Koffer packen, aber es wäre schön, wenn sie es trotzdem mitbringen würden.
Okay, also eine Tube Leidenschaft und ein Beutel Wille oder Willenskraft.
Genau.
Den sollte man im Koffer schon unterkriegen. Kann ja einfach jeder Spieler in seinem eigenen Reisegepäck, dann ist es vielleicht ein bisschen handlicher, kann man dann unterbringen.
Willensstaub, so wie beim Sandmännchen oder so.
Ja, genau. Ist doch eigentlich auch ein schönes Bild und ich hatte jetzt in den Gesprächen, die ich bisher schon so geführt habe, auch schon die unterschiedlichsten Sachen und man kann sich ja alles so ein bisschen so zurechtreden, dass es auch in den Koffer passt oder in eine Reisetasche, das ist schon okay. Also wir hatten auch schon Klappspaten dabei und so. Von daher, das geht alles, wenn man nur will. Und Wille ist ja auch das richtige Stichwort. Von daher, ja, soll es das aber trotzdem für heute Abend erstmal gewesen sein, lieber Alice. Und ich wünsche dir erstmal bis dahin ein bisschen Zeit. Ist wie gesagt noch, bis es wieder losgeht, erstmal noch eine schöne Sommerpause und auf das dann die SGE deine Baustellen auch ordentlich bearbeitet hat bis dahin.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und euch viel Spaß mit dem Start in die Bundesliga, das neue aufregende Kapitel. Ich freue mich, dass ihr da seid, tatsächlich.
Das freut mich zu hören und wir sehen uns dann zweimal nächstes Jahr. Bis dahin, mach's gut, ciao.
Ciao.
Und so endet diese Episode von Millanton meets Bundesliga. Alle weiteren Folgen findet ihr bei uns im Blog auf millanton.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Jeden Tag um 19.10 Uhr erscheint ein Gespräch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli!